Ja, ich freue mich, heute mit euch dieses wunderbare Ereignis mitzuerleben. Einfach dabei zu sein, durch eure Zeugnisse nach hinten zu schauen und zu sehen, was Gott so mit euch, ja, durch euch und in euch schon vollbracht hat. Dass Jesus Christus euch, wie ihr gesagt und bezeugt habt, gereinigt hat, wie er euch errettet hat. Und dieses Zeugnis, das ist etwas Einmaliges, wirklich. Es ist wunderschön, das zu hören. Was ihr im Wasser auch gesagt habt. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ja, ich bin sein Kind. Es ist wunderschön. Und jetzt wollen wir in der Predigt nach vorne schauen, um zu sehen, was Jesus von uns als seine Kinder ja so erwartet, was er uns mitgibt. Wenn wir nach vorne schauen, dann sehen wir im Wort Gottes, dass es einen zukünftigen Termin gibt. Für alle Menschen, die hier im Raum sind. Wo wir alle einzeln vor Gott stehen werden. Schon im Alten Testament lesen wir, dort schreibt Salomo, das Ergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, er sei gut oder böse, in ein Gericht über alle Verborgenen bringen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief, dort steht, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, für jeden von uns gibt es einen Termin, wo wir vor Gott stehen werden. Und über zwei Gerichte oder Termine sozusagen berichtet uns die Bibel besonders. Das eine ist der weiße Thron, so wird das genannt. Dieses Gericht ist ein Endgericht für alle Menschen, die Jesus nicht kennengelernt haben. Für alle Menschen, die nie Vergebung ihrer Sünden erlebt haben, für alle Menschen, die verloren gehen werden, weil sie Gottes Angebot in Bezug auf das Heil durch Jesus Christus abgelehnt haben. Der Ort ist der weiße Thron und der Richter wird Jesus Christus persönlich sein. Die Grundlage ist sehr interessant. Die Menschen, die vor dem Thron stehen werden, sind alle, die an Jesus nie geglaubt haben, aber gerichtet werden sie nach ihren Werken. Und das Ergebnis ist das Traurigste. Die Bibel sagt, das ist der Feuersee. Eine Trennung von Gott. Und das ist eine sehr, sehr wichtige und ernste Botschaft heute. Nur diejenigen, die Jesus angenommen haben, die bezeugt haben, Jesus ist mein Heiland, Jesus ist mein Heil, ich habe ihn erkannt, sie werden dort nicht stehen. Das zweite Gericht, das die Bibel nennt, das ist das Preisgericht. Und durch Paulus in der Bibel lesen wir und sehen deutlich, dass dort alle Christen stehen werden. Wir werden auch vor Jesus stehen, wir haben auch einen zukünftigen Termin. Der Ort ist der Himmel bei Jesus. Die Grundlage, interessant, ist die gleiche wie bei den ungläubigen Menschen. Sie werden nach ihren Werken gerichtet. In Gottes Augen ist es sehr, sehr wichtig, die Gemeinschaft mit ihm und das Leben mit Jesus. Das Ergebnis, Lohn oder Schande, aber du wirst im Himmel bei Jesus sein. Also, einen zukünftigen Termin haben wir alle, meine Lieben. Und die Frage ist, die wir heute uns stellen, wie können wir uns darauf vorbereiten? Und dabei lässt uns Gott nicht im Unklaren. Wenn wir ehrlich sind, obwohl wir Gottes Kinder sind und Vergebung erlebt haben, haben wir oft einen geistlichen Kampf im Leben. Wir kämpfen mit der Sünde oder wer kämpft von uns nicht damit? Wir kämpfen mit irgendwelchen Gewohnheiten, die wir gerne lassen wollen, wo wir sagen, ach, die würde ich gerne ablegen, die stört mich besonders in meinem Leben als Christ. Wer kämpft nicht mit den Prioritäten dieser Welt? Wer hat nicht die persönlichen Beziehungen, mit denen er kämpft, zwischenmenschliche Beziehungen, wo er Schwierigkeiten hat? Ich glaube, wir alle. Und dazu wollen wir uns heute den ersten Johannesbrief anschauen. Er hilft uns und zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen, mit diesen Dingen, die im Leben so sein werden, diese Schwierigkeiten. Und ganz wichtig, jedes Mal, liebe Täuflinge und die anderen, ich spreche euch heute besonders an, ihr vier, jedes Mal, wenn ihr das Wort Gottes aufschlägt, ihr habt ja Bibeln bekommen, ihr dürft das später aufschlagen, aber jedes Mal, wenn ihr aufschlägt, habt ihr zwei Möglichkeiten, Gott zuzuhören oder es sein zu lassen. Und ich habe so ein Beispiel gehört, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ich bin ab und zu von der Arbeit aus unterwegs und manchmal muss ich eine Nacht irgendwo im Hotel übernachten. Und in jedem Hotel gibt es sowas Ähnliches wie hier. Das ist so ein Türaufhänger. Und dieser Türaufhänger, der hat immer eine Seite, die ist rot und dort steht, bitte nicht stören, bitte das Zimmer nicht reinigen, bitte nicht reinkommen, bleib draußen. Und die andere Seite, dort steht meistens, bitte das Zimmer aufräumen oder ich bitte um Reinigung. Und wisst ihr, meine Lieben, darum geht es immer wieder. Ihr habt die Wahl, wenn ihr die Bibel öffnet, hängt ihr das so auf. Jesus, ich lese dein Wort, es ist sehr spannend, aber weißt du, du musst mich heute nicht wirklich ansprechen. Du musst mich nicht ermutigen, nicht ermahnen. Weißt du was, ich möchte einfach einen schönen Psalm lesen, der einfach so nett klingt, mehr ist aber nicht drin heute. Oder du darfst es umdrehen und sagen, Jesus, heute darfst du zu mir sprechen. Jesus, heute darfst du mich ermutigen, trösten, ermahnen. Du darfst heute zu mir reden. Und ihr habt diese Wahl. Und nur diese Wahl habt ihr, nur diese zwei. Das oder das, wenn ihr das Wort Gottes aufschlägt. Und das ist das Erste, was ich euch, liebe Täuflinge, mitgeben möchte. Oder was ich euch heute wünsche. Dass ihr Gott Zeit gibt, euch ständig anzusprechen, euch ständig zu reinigen, zu euch zu reden. Und genau aus diesem Wunsch wollen wir auch den ersten Johannesbrief aufmachen und ihn zusammen heute anschauen. Ich möchte euch heute aus diesem Brief ein paar Dinge ans Herz legen, auch allen, die heute da sind. Aber davor möchte ich ein paar Gedanken zum Hintergrund des Briefes sagen, weil das ist sehr, sehr wichtig, das zu hören. Der Verfasser ist Johannes der Apostel, der jüngste Jünger Jesu, der Sohn Zebedäus, der Bruder von Jakobus, der Donnersohn wird er genannt, aber auch der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er ist der Augenzeuge Jesu und hat eine sehr, sehr hohe Autorität. Und es ist sehr entscheidend zu wissen, Johannes spricht hier in seinem Wort zu Gläubigen, zu Christen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ich glaube, dass die Absicht dieses Briefes war, dass wir das erleben, was sie als Jünger damals mit Jesus erlebt haben. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, als Gottes Kinder eine tiefe Beziehung, wachsende Gemeinschaft zu Jesus zu haben. Und das ist auch das Ziel, dass die Empfänger und wir echte Freude in unserem Leben als Kinder Gottes haben. Denn schaut mal, was er schreibt direkt in den ersten Versen. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört und mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist offenbar worden. Und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und jetzt kommt wichtig, warum das Ganze hier geschrieben wird. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen ist. Johannes spricht in diesem ganzen Brief nicht über unsere Stellung als Christen, sondern er spricht über unseren Zustand, dass wir einen zukünftigen Termin haben und diesen Zustand, in dem wir heute sind, dass wir ihn vorbereiten dürfen. Der Schlüsselvers, also wenn ihr irgendwann so in der Bibel dann aufschlägt und dann richtig dort vielleicht was anstreicht. Und mal dieser Vers, der darf so einen Schlüssel bekommen. Das ist der Schlüsselvers in dem ganzen Brief. Er steht in 1. Johannes 2,28. Dort steht, und nun, Kinder, bleibt in ihm, in Jesus. Das ist die Herausforderung und das ist der Befehl, in Christus zu bleiben. Dann gibt er den Grund, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht vor ihm beschämt werden, wenn er wiederkommt. Dafür schreibt er das. Das bedeutet besser zu sein, Christ zu sein. Wir sind in Christus, wir hängen an ihm und er sagt, bleibt in ihm, in Christus. Wisst ihr, in Deutsch gibt es eine schöne Formulierung, wenn wir in jemanden verliebt sind, dann sagen wir, ich bin in sie verliebt oder in ihn verliebt. Ja, in. Wir sagen nicht an sie, mit ihr verliebt, sondern wir sagen in sie verliebt. Und er sagt, bleibt in ihm. Das ist die tiefste Beziehung, die man haben kann. Und er spricht das an. Die tiefste Beziehung. Und deswegen ist der Schlüsselsatz oder besser gesagt die Schlüsselwörter, die 10-mal in diesem ganzen Brief vorkommen, das heißt in ihm. Jedes Mal, wenn ihr den Brief lesen werdet, unterstreicht das mal. Ihr werdet merken, in ihm, bleibt in ihm. Und das ist die Beziehung, die er immer wieder anspricht. Die Frage ist nun, wie ist diese Gemeinschaft oder diese Beziehung, was Johannes hier in ihm nennt, wie ist sie möglich? Damit ich bereit bin, Jesus bei der Wiederkunft in die Augen zu schauen und nicht beschämt zu werden. Und dazu teilt Johannes seinen Brief in 2 grobe Teile. Der eine Teil, das ist 1. Johannes 1, 5 bis 3, 10. Und er fängt mit dem Satz, und das ist die Botschaft. Und dann sagt er dort die Botschaft. Und dann der zweite Teil ist 1. Johannes 3, 11 bis 5, 17. Und dort beginnt es wieder damit, und das ist die Botschaft. 2 Teile, sehr, sehr grob. Lesen wir kurz den Anfang. Dort sagt er, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Johannes spricht, und das ist wichtig vielleicht für den Brief zu wissen, er spricht in negativ und dann plötzlich in positiv. Schaut mal, er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das war negativ. Und jetzt kommt das Positive. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Und das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Das ist der erste, wichtigste Merkmal einer Gemeinschaft mit Gott. So wie Gott es sich vorstellt. Eine Beziehung mit ihm ist, wenn du im Licht wandelst. Und jetzt passt bitte ganz genau auf, was ich sage. Es steht hier nicht, im Licht wandeln bedeutet, sündlos zu sein. Das steht hier nicht. Sondern im Licht wandeln bedeutet, unsere Sünden vor Gott zu bringen und vor ihm reinigen zu lassen. Das ist wichtig zu verstehen. Johannes geht davon aus, dass wir sündigen werden. Johannes geht davon aus, dass dein Leben nicht in Ordnung sein wird. Durch die Dinge, die dich belasten oder die dich umgeben. Du wirst sündigen, sagt Johannes in dem ganzen Brief. Du wirst sündigen, weil du etwas nicht gemacht hast oder wenn du etwas gemacht hast. Denn schaut mal, in Vers 8 sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und ganz wichtig, er schreibt immer noch zu Christen, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du sagst, ich bin gar nicht mal so schlecht, also es gibt ja auch viel Schlimmere als mich. Ich glaube, ich bin schon ganz in Ordnung, Jesus. Ich könnte vor dir gut bestehen. Dann sagt Jesus, die Wahrheit ist nicht in dir. Miss dich doch an mir, sagt Jesus. Und du wirst sehen, du sündigst und vieles ist in dir nicht in Ordnung. Das erste Merkmal eines Christen, der in Gemeinschaft mit Gott lebt, ist nicht sündlos zu sein, sondern, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit nicht in uns. Das war wieder das Negative und jetzt kommt das Positive. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das musst du auch auf der Zunge zergehen lassen. Gott reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir zu Gott kommen und um Vergebung bitten, und wenn das auch zum 100. Mal ist und du denkst, ja, ich weiß nicht, ich glaube, heute wird er mir nicht vergeben, dann sagst du Gott, du bist ungerecht. Ganz einfach. Gott hat Gott hat die ganzen Sünden auf Jesus gelegt. Jesus hat die ganzen Sünden getragen. Und wenn er dir die Sünde nicht vergibt, dann legt er die Sünde nochmal auf dich drauf. Und dann wird er ungerecht. Deswegen, wenn er vergibt, ist er nicht gnädig in dem Moment, sondern er ist treu und gerecht, weil er das gesagt hat. Und darauf darfst du dich auch jedes Mal stützen. Gott hat nicht mal einen guten oder schlechten Tag. Nein, 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 Gott ist treu und gerecht. Er wird dir vergeben. Und das ist das Erste, was wir aus diesem Brief verstehen müssen. Im Licht zu leben bedeutet, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. In dieser Gemeinschaft kennt uns Jesus ganz genau und er vergibt uns die Sünde. Wir müssen Gott nicht vorspielen, wie heilig wir sind. Wir können vor ihm kommen, wie wir sind. Denn er hat uns geliebt, wo wir noch gar nichts von ihm kannten und nichts wussten. Wo du noch ganz, ganz schlecht und in Sünde warst, hat er dich geliebt. Wo du getrennt warst von ihm, hat er dich geliebt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur dann frei sein werden in unserem Christsein, wenn wir verstehen, dass wir Gott nichts beweisen müssen. Wir müssen Gott nichts beweisen. Er kennt dich ganz genau. Er kennt dein Herz. Du musst nicht vorspielen. Du musst nicht irgendwas krampfhaft tun, sondern du darfst vor ihm kommen und sagen, Jesus, hier stehe ich. Hier stehe ich. Ich kann nichts. Reinige mich, nimm mich an. Und das wird er tun, weil er das versprochen hat. Nur so, glaube ich, kannst du unverkrampft in deinem Christsein leben, ohne Angst, dass Gott mal vergibt oder nicht vergibt. Voller Freude kannst du leben. Ich finde, das ist eine sehr befreiende und wunderbare Botschaft. Gott erwartet keine Sündlosigkeit von dir. Er erwartet, dass du wie ein Kind in die Arme rennst und sagst, bitte vergib mir. Das tun Kinder. Denn schaut, was er in Vers 10 sagt. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Lass mich den Vers einmal umdrehen. Also anders sagen, wenn wir sagen, dass wir Sünder sind, wir Christen, dann bekennen wir das, was Gott gesagt hat und sagen, Gott, das ist wahr und du bist die Wahrheit. Wisst ihr, einerseits spricht Gott hier oder Johannes spricht hier die ganze Zeit in seinem Brief von Gemeinschaft und von Beziehung. Und das sind Dinge, die ich gut verstehen kann. Aber andererseits spricht er hier auch von Geboten. Ja, schaut mal, was hier steht. In 1. Johannes 2,3 steht, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und dann sagt er in 1. Johannes 5,2,3, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen, denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und wisst ihr was, das konnte ich früher nicht wirklich gut zusammenbringen, diese zwei Dinge. Eigentlich spricht Johannes von Gemeinschaft und Beziehung und das ist doch immer so bereichernd. Es ist doch so nicht einengend irgendwie. Aber dann spricht er von Gesetzen und Geboten und das klingt für mich, als ob er meine Freiheit einschränkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn man mir sagt, tu es nicht, dann möchte man das besonders gerne tun. Warum sagt er das? Aber irgendwann habe ich eine Sache verstanden, dass alle Gebote Gottes auf Beziehung aus sind. Bitte versuche so die Bibel zu lesen. Jedes Mal, wenn Gott etwas sagt, dann möchte er eine Beziehung mit dir ansprechen. Entweder Beziehung zwischen dir und Gott oder die Beziehung zwischen dir und einem anderen Menschen. Deswegen vereint Jesus das in diese zwei Gebote, wo er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Es geht um Beziehung, meine Lieben. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwie ein Spielverderber ist. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir haben ja jetzt Kinder heute hier. Kinder, Hand hoch, wer etwas schon mal von 10 Geboten gehört habt. Super. Kennt jemand noch 10 Gebote? Also ihr müsst sie nicht aufsagen, aber kennt ihr die? Habt ihr von denen mal gehört? Hand hoch. Ich sehe nicht. Ja, sehr gut. Kinder, nicht Erwachsene. So, Kinder, wir werden das mal so machen. Ich werde ein Gebot anfangen und ich guck mal, ob ihr den vervollständigen könnt, den Satz. Also Erwachsene, ihr dürft erstmal nichts sagen. Das Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst... Erwachsene? Was? Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Richtig, warum sagt das Gott? Warum spricht er so ein Gebot? Wenn wir jemanden oder einen anderen in unserem Leben als Gott bezeichnen, ihn anbeten oder ihn irgendwie lieb haben, dann zerstören wir unsere Beziehung zwischen mir und Gott. Es ist vielleicht einfacher darzustellen, wenn ich über die Ehe spreche. Ich habe eine Frau, meine Ehefrau, und ich habe nur eine Frau. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe und suche mir noch eine Frau und werde mit ihr sein, dann was passiert? Ich zerstöre meine Beziehung zu meiner Frau. Ganz einfach. Deswegen sagt Gott, ich bin der Einzige, nur ich. Nicht, weil er ein Spielverderber ist, sondern weil er die Beziehung zwischen dir und ihm bewahren möchte. Kinder, ein anderes Gebot, was ihr gut kennt. Also das erste Gebot war ja mehr so zwischen mir und Gott. Und jetzt ein Gebot zwischen mir und einem anderen Menschen. Das Gebot heißt, ich fange wieder an und ihr dürft sagen, das heißt, du sollst deinen Vater, ja, komm her, direkt, schnell, sehr gut, das war's. Warum sagt Gott das? Warum sagt er dieses, du sollst deinen Vater und deine Mutter, weil er so ein Spielverderber ist, weil die Eltern so die Könige zu Hause sind und alles bestimmen sollen? Nein, Kinder, wenn ihr auf den Vater und auf die Mutter nicht hört, dann wird die Beziehung zwischen euch ja vielleicht nicht immer kaputt gehen, aber sie wird bröckeln, sie wird nicht immer so fest sein. Deswegen sagt Gott, hört auf eure Eltern. Und seht ihr, die Gebote im Alten Testament, die haben ja eine Absicht gehabt, Sünde zu entlarven, damit der Mensch, der Gott nicht kennt, seine Sündhaftigkeit erkennt. Doch jetzt mal eine Frage, wofür sagt Gott so viele Gebote im Neuen Testament? Christen, wofür gibt er diese Gebote? Es geht immer noch um das eine, nicht um ein lupenreines Leben, wo du nichts tun kannst, nicht sündigen wirst. Es geht immer noch um Beziehung, weil er möchte, dass die Beziehung zwischen dir und ihm nicht bröckelt. Deswegen sind diese Gebote, die wir im ganzen Neuen Testament, die uns gegeben wurden, sie wurden gegeben, damit du mit Jesus leben kannst. Damit die Beziehung zwischen dir und Jesus gefördert wird, behalten wird. Und das bringt uns direkt zu dem zweiten Punkt oder zu dem zweiten Teil. Das erste war das Licht. Ja, er sagt, wenn du im Licht wandelst. Und der zweite Teil, den wir haben, dort lesen wir, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus den Bösen war und seinen Bruder ermordet. Und weshalb ermordet ihn? Weil seine Werke böse waren und seines Bruders aber gerecht. Kain tötete seinen Bruder und diese Tat förderte keine gute Gemeinschaft mit Gott. Wir begehen vielleicht keinen Mord, keinen Ehebruch, aber so gravierende große Dinge, aber wie sieht es eigentlich zwischenmenschlich bei uns aus? hier oder wenn wir draußen sind, gegenüber unseren Nächsten. Und Johannes lehrt uns, das Gegenteil zu tun. Nicht mit Worten zu lieben, sondern mit Taten und Wahrheit. Guck mal, er schreibt in 1. Johannes 4, Geliebte, und ich finde das so schön, Johannes spricht immer so Kinder, Geliebte, so immer ganz, ganz sanft. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Liebe Geschwister, wir haben eine Verpflichtung, weil wir Gottes Liebe erlebt haben und weil wir zu Gott gekommen sind und er unsere Sünden vergeben hat, stehen wir in der Verpflichtung zueinander, einander zu lieben. Es ist keine Gefühlssache, ach heute nicht, ach er hat etwas gesagt, ach sie hat etwas gesagt. Du schuldest es. Das ist eine Schuld, die du trägst, den anderen zu lieben. Und das ist ein schweres Ding, ich weiß. Wisst ihr, es gibt so viele Gemeinden, die ihre Türen geschlossen haben und existieren nicht mehr, weil Menschen nach vielen Jahren Dienst nicht miteinander mehr auskamen und einander nicht mehr geliebt haben. Deswegen ist es so wichtig zu begreifen, dass für uns als Kinder Gottes, die Sünder sind, die Sünde tun immer noch, dass wir darauf achten müssen, wie wir miteinander umgehen. Wir schulden uns Liebe. Wisst ihr, einander lieben bedeutet nicht gleiche Absicht zu haben, nicht gleiche Interessen zu haben. Es bedeutet nicht gleicher Meinung zu sein. Gott ist oft anderer Meinung als du. Gott hat oft ganz andere Interessen und Absichten mit dir. Aber wieso will er trotzdem Gemeinschaft mit uns haben? Weil er uns liebt. Selbstlose Liebe. Gott selber hat den Himmel verlassen, selbstlos kam er auf diese Erde und hat uns geliebt. Und das ist die Einstellung, mit der wir einander begegnen sollen. Einander lieben fängt damit an, dass wir in Jesus bleiben, sagt Johannes. Das fängt damit an, dass wir in die Beziehung zu Jesus uns investieren. Und wenn wir alle uns hier vor Jesus sammeln, wenn wir alle jetzt auseinandergehen, aber Jesus wird hier stehen und wir kommen alle zu ihm näher, was passiert? Wir kommen einander auch näher. Wir werden uns nah auch sein. Ohne uns anzustrengen, werden wir Gemeinschaft miteinander haben. Denn schaut, wie Jesus die Liebe definiert im Alltag. Er sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere an. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt. Fordere es nicht zurück. Und wie ihr wohl wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ebenso, ihnen ebenso. Und dann schreibt er, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne und des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen den Undankbaren und Bösen. Hört ihr das, was hier steht? Er ist nicht gütig gegen Gnädigen. Hier steht, er ist gütig gegen Undankbaren und Bösen. So gnädig ist unser Gott. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das tat Jesus alles, was hier steht. So ist unser Jesus. Und wenn wir in ihm bleiben, dann können wir diese Dinge auch tun. Nur, wisst ihr, viele denken, ja, es sind nette Worte, die hier stehen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Jesus meint es sehr, sehr nett mit uns. Aber ich frage einfach mal, wenn dich jemand hier in der Gemeinde mal beleidigt oder wenn jemand nicht deiner Meinung ist, wie gehst du mit dem um? Was ist so in dir, in deinem Herzen, wenn jemand sagt, ich finde das aber nicht so, dass du das richtig machst? Wie gehst du damit um? Was passiert mit dir? Jesus sagt, segnet und betet. Das Problem ist ja, dass wir Jesus oft zuhören und sagen, Jesus, das sind nette Worte, die du sagst, aber wir koppeln das komplett von unserem Alltag. Aber wisst ihr, woran uns die Welt erkennen wird? Wenn wir tun, was hier steht. Jesus, nicht nette Worte, wenn wir tun, was hier steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seid ihr immer froh, das zu tun, was in der Bibel steht? Ich glaube nicht. Ist das wirklich so, dass wir gerne die, die uns beleidigen, uns auf die Backe hauen, dass wir gerne für sie beten? Ich glaube oft nicht. Ist das wirklich so, dass wir jeden Tag aufstehen und sagen, Jesus, den ganzen Tag will ich mit dir verbringen und wir verbringen auch diesen Tag? Ich glaube nicht. Der Alltag sieht ja oft ganz anders aus. Wir sagen oft, aber wir denken anders und tun anders. Wir sind Christen und wir freuen uns, Jesus anzugehören, aber der Alltag ist so angespannt, der ist so voll mit Dingen, dass wir nicht mal wissen, wie schaffen wir das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Tag hat 24 Stunden und in diesem Tag sind viele Dinge. Da ist die Arbeit, da ist die Familie, da ist vielleicht irgendein Hobby, da ist vielleicht etwas, ach, ich muss für meine Gesundheit tun, ach, ich muss das, ich muss dies, ich muss das. Sieht euer Alltag anders aus? Nein, sieht genauso aus. Und dann kommt noch Jesus und du sagst, wohin denn damit? Da ist doch kein Platz mehr. Und das ist das Problem. Wir versuchen, Jesus irgendwo reinzuzwingen, irgendwo ihn reinzustellen. Wir versuchen, unseren Arbeitgeber glücklich zu machen, unsere Familie glücklich zu machen, den, und dann kommt noch Jesus und sagt, mich musst du auch noch glücklich machen. Und wir sagen, wie denn? Ich habe ja nur 24 Stunden. Und jetzt hört bitte genau zu. Das ist so wichtig für die Beziehung mit Jesus. Stellt euch diese Situation vor. Ihr liegt so auf der Terrasse, endlich kommt die Sonne, ihr habt alles erledigt zu Hause, ihr liegt auf der Terrasse, holt die Bibel und sagt, so jetzt möchte ich 10 Minuten mit Jesus verbringen, endlich mal. So, du schlägst die Bibel auf, fängst an zu lesen und dann plötzlich Telefon klingelt, Kinder kommen, noch irgendwas, Papa, Mama, kannst du kurz das und dies machen, ach, jemand ruft an und du sagst, ah, ich wollte doch Zeit mit Jesus verbringen. Oder du stehst morgens auf und sagst, so, das Erste, was ich tue, ist die stille Zeit. Oder du stellst dir den Wecker und dann plötzlich verschläfst du und musst zur Arbeit und denkst, ja super, wollte mit Jesus den Tag anfangen und jetzt nichts mehr und jetzt muss ich zu meiner Arbeit. Und wisst ihr, das ist das Problem oft. Wir versuchen, Jesus irgendwo noch dazu zu nehmen in diese 24 Stunden. Aber es ist nicht so, dass Jesus einer ist von denen, sondern Jesus möchte überall sein. Wenn das Kind kommt und sagt, Papa, kannst du kurz mir helfen? Dann sag nicht, Jesus, Entschuldigung, ich muss jetzt meinem Kind helfen, sondern dann sagst du, Jesus, komm mit, lass uns zusammen meinem Kind helfen. Wenn du plötzlich sitzt und denkst, ja, ich muss kurz noch was erledigen, Jesus, und nein, dann nimm Jesus mit dir. Hast du keine stille Zeit gemacht, hast? Ist nicht gut, das stimmt. Aber du kannst sagen, Jesus, komm mit mir auf meine Arbeit, lass uns zusammen das tun. Denn weißt du, das Problem ist ja, wenn wir Jesus oder wenn du denkst, dass Jesus keinen Bezug zu deiner Arbeit hat, keinen Bezug und kein Interesse an deinen irgendwelchen Hobbys hat, dass er überhaupt nichts mit dir erleben möchte, dann wird dein Alltag so weit schwinden, dass du sagst, ja, mit Gott habe ich eigentlich nur in der Bibelstunde und Sonntag zu tun, mehr ist da nicht. Aber das ist nicht das Leben, was Gott sich vorgestellt hat mit dir. Gott hat sich vorgestellt, überall mit dir zu sein. Denn wenn du ihn jedes Mal aus allen Dingen, die so eigentlich unscheinbar sind und vielleicht nicht wichtig sind, deiner Meinung nach ausklammerst, dann wird 90% des Alltages Gott nicht in deinem Leben sein. Du wirst ihn einfach nicht mitnehmen. Gott interessiert sich für jede Kleinigkeit in deinem Leben. Nimm ihn mit dir. Jesus, wir wollen spazieren gehen, komm mit uns. Jesus, wir wollen Rad fahren, komm mit uns. Jesus, ich will ein Stück Kuchen essen, komm mit mir. Nimm ihn immer mit dir. So stellt sich Jesus Beziehungen vor. Nicht einer von vielen, sondern überall dabei zu sein. Und das ist wichtig. Und um dieses Leben zu leben, und jetzt sind wir wieder bei diesem wundervollen Pfingsttag, um dieses Leben zu leben, wo Christus ich überall hineinnehme, brauche ich seine Kraft. Ich brauche seine Kraft und ich muss die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben erleben. Denn schaut mal, in Johannes 1,3 schreibt er, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der er uns gegeben hat. Wir brauchen den Heiligen Geist, um dieses Leben in Gemeinschaft mit Gott zu leben, um seine Kraft im Alltag zu haben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist nicht irgendeine Kraft, das ist eine Person in deinem Leben, die dir helfen möchte. Wisst ihr, als ich Christ geworden bin, sagte mir mal mein Jugendleiter, er sagte, Waldemar, Christ sein ist wirklich nicht einfach. Waldemar, Christ sein ist aber auch gar nicht so schwer. Weißt du was, Waldemar? Christ sein ist eigentlich unmöglich. Es ist unmöglich. Du kannst das nicht. Du hast gar nicht die Kraft dazu. Du hast nicht die Zeit dazu. Du brauchst dazu den Heiligen Geist. Alleine schaffst du es nicht. Nur Gott schafft es durch dich, etwas zu bewirken. Nur Gott, den du in dein Herz eingeladen hast. Ich kann meine Feinde nicht lieben. Ich habe keine Geduld für Menschen. Ich habe auch keine Liebe zu den Menschen. Ich kann nicht vergeben. Ich weiß nicht mal, was richtig ist. Deswegen brauche ich seine Kraft. Deswegen brauche ich den Heiligen Geist, der mir hilft, zu erkennen, was richtig ist. Jesus möchte durch den Heiligen Geist in unserem Leben überall, in jeder Priorität unseres Lebens dabei sein. Er möchte überall dabei sein. Dafür sagt Paulus den Ephesern, oder dafür betet Paulus, und schaut, wie wunderbar das alles zusammenpasst. In Epheser 3, 14 bis 19 sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch, und damit meint er Christen, Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welche die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übersteigt. Ich frage mich einfach, wie kann ich etwas erkennen, was meine Erkenntnis übersteigt? Wie funktioniert denn das? Jesus, was sind das denn für Worte? Ganz einfach, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Und das ist der Heilige Geist. Wir haben das einfach nicht. Verstehst du, wir können das auch nicht. Und wenn wir Jesus oder wenn wir den Heiligen Geist ausklammern, dann schaffst du dieses Leben auch nicht. Du wirst nur Schiffbruch erleiden. Du wirst keine Kraft mehr haben. Nimm ihn in dein Leben und arbeite mit ihm. Lebe mit ihm. Nur so wird etwas in deinem Leben passieren, etwas, was deine Erkenntnis übersteigt. Liebe Täuflinge und auch alle, die heute hier sind und uns vielleicht zuhören. Wir als Christen haben einen zukünftigen Termin bei Jesus. Und an diesem Tag geht es nicht, was du musst, was du nicht musst, was du getan hast, sondern es geht um die Beziehung zwischen dir und Jesus. Und an diesem Tag geht es darum, wie hast du mit Jesus gelebt? Wie tief war deine Beziehung? Und um dafür bereit zu sein, können wir schon heute in die Beziehung uns hinein investieren. Beziehung ist nur dann möglich, wenn zwei Menschen etwas zusammen tun, oder? Ganz einfach. So wollen wir Jesus auch in unser Leben reinlassen. Komm rein und tu was in meinem Leben, damit er ein Teilhaber meines Lebens sein wird. Beziehung mit Jesus zu haben bedeutet, im Licht zu wandeln, damit er uns reinigt und durch seinen Geist uns hilft, das zu tun, womit wir im Alltag oder wofür wir im Alltag überhaupt keine Kraft haben. Und wenn wir das tun, wird unsere Freude, wie Johannes sagt auch, über unser Leben mit Christus vollkommen sein. und wir fangen endlich an, unser Christsein wirklich zu genießen. Dafür möchte ich auch beten und ich wünsche euch dabei, liebe Täuflinge und alle, die zugehört haben, Gottes reichen Segen. Amen.